Okay.
Gut.
Bereit fürs nächste faszinierende Gelenk, und zwar jetzt das zentrale Glenohumeralgelenk. Die Klassifikation der Instabilität wurde früher sehr schlicht gemacht in traumatisch, das heißt, jemand stürzt, verrenkt sich die Schulter oder der schläft oder beim Tennisspielen, der dreht sich um, hustet, niest und dann geht das ohne Trauma raus. Also man hat da unterschieden in traumatisch, das heißt TUBS, und das andere hat sich AMBRI genannt. Ja. Kurz nur zum TUBS, das heißt, es war ein Trauma erkennbar, es ist unidirektional, es gab eine Bankart-Läsion. In vielen Befunden steht oft Bankart-Läsion, der Herr Bankart ist ein geadelter Orthopäde in Großbritannien, der 1923 zum ersten Mal diese Verletzung beschrieben hat, also der heißt Bankart, und S steht dann für Chirurgie, also für Operation. Die wirklich richtige Klassifikation ist jetzt diese Gerber-Klassifikation, danach richtet sich derzeit so ziemlich die ganze Welt, und betreffen oder besprechen möchte ich jetzt eigentlich nur diese unidirektionale Instabilität ohne Hyperlaxizität, das heißt, jemand stürzt und boxt sich die Schulter raus und dann gibt es Probleme. Gut, die Inzidenz für die Schulterluxation ist 1,7 bis 2%. Wir haben einige Sportarten, die relativ viele Schulterluxationen generieren, wie zum Beispiel das Snowboarden und auch andere Sportarten, die derzeit im Kommen sind, wie Kitesurfen, dann Windsurfen, Freestyle ist momentan ein unglaublicher, wie soll ich sagen, Katalysator für Schulterverletzungen. Tatsache ist, 95% der Verletzungen der traumatischen gehen nach vorne unten und 90% betreffen Männer und 10% die Mädchen. Jetzt kommt immer die Gretchenfrage, warum ist das so? Ganz einfach, weil wir Männer dümmer und unvernünftiger sind und wir leben halt unsere Pubertät anders aus, die Frauen machen das klüger und letztendlich wird das auch die Entscheidung sein. Was haben wir bei der Schulter? Das Problem ist, wir haben ein Tee und einen Golfball. Und der Golfball ist für das Tee zu groß, das heißt, der Humeruskopf ist in Relation der Ozeanstruktur zur Pfanne relativ zu groß. Das hat zur Folge, dass wir mit der Kapsel und mit den aktiven Stabilisatoren die Schulter in allen Ebenen eben zu stabilisieren haben. Und wenn man sich jetzt einen Snowboarder vorstellt, der sich in die Kurve legt und mit der Hand bewusst oder unbewusst in den Schnee greift, dann ist die Hebelkraft des Schlages auf die Handfläche 40-fach höher und diese Kraft potenziert kommt jetzt ans Glenohumeralgelenk und reißt dort, wenn es dumm hergeht, die Kapsel von der Pfanne ab. Ja. Und die Folge der dramatischen Erstverrenkung ist nicht ohne. Ja. Wenn man sich das ansieht, also wir haben in 90% der Fälle einen Abriss von Labrum und Ligamenten. Wir haben eine Dysfunktion der Hängematte der Schulter, also die Kapselbänder, die die Schulter wie eine Hängematte stabilisieren, sind eingerissen. Wir haben den Kopf eingedellt, wie wenn man zu Ostern Eier backt, schlägt der Kopf an die Pfanne an und hat eine kleine Delle. Und dann gibt es beim über 35-Jährigen die Verletzung der Rotatorenmanschette, auf die man immer schauen muss. Meine Lieblingsanimation ist diese von einem Kollegen aus Deutschland, der mir die dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Eine rechte Schulter von vorne, ja. Das ist der Kapselbalk, der wie eine Ziehharmonika hier im adduzierten Zustand zusammengefaltet ist, und wenn man das jetzt öffnet, dann sieht man diese Kapselbänder wunderschön, und um das Ganze noch einmal zu wiederholen, weil es so schön war, sieht man, wie wichtig das eigentlich ist, dass man diese Kapsel auch hat, und vergleichen kann man das mit einer Hängematte. Das ist unser Freund Gerhard Oberdahl aus Salzburg, der sich da für mich in die Hängematte gelegt hat in seinem wunderschönen Haus, und wenn man jetzt von der Hängematte einen Zipfel abschneidet, dann kann man zwar drinnen liegen, aber schlafen kann man nicht. Und ähnlich ist bei der instabilen Schulter. Wenn die Leute konzentriert sind, muskulär stabilisieren, dann schaffen sie es, die Schulter zu halten. Wenn der aber in der Außenrotation einen leichten Schlag drauf kriegt, geht es raus und das war's dann. Das heißt, das führt zu dieser berühmten Mid-Range Instability. Wir sind angewiesen auf die muskuläre Stabilisierung und das ist eigentlich das Problem. Und wenn wir jetzt so eine junge Sportlerin, so wie meine Tochter hier hernehmen, stellt sich immer die Frage, wenn die klettern geht oder wenn die Kitesurfen geht, was braucht die? Braucht die Stabilität? Braucht die Beweglichkeit? Ich denke, sie braucht beides. Nichts ist schlimmer für einen Sportler, wenn er steife Schulter hat. Da kann er nichts mehr anfangen, kann seinen Sport nicht betreiben. Eine relativ instabile Schulter verzeihen einem die Sportler schon mehr. Und wenn man jetzt die Prognosefaktoren ansieht, wovon hängt es denn ab? Dann kann man sagen, je jünger der Patient ist, umso höher ist die Rezidivrate. Die zweite Sache ist die sportliche Aktivität. Ja. Hochgefährliche Sportarten für die Schulter führen natürlich vermehrt zu Reluxationen. Das Luxationsrisiko bei der Sportausübung, und wenn eine Schulter schon zweimal rausgesprungen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder rausspringt, um die 80%. Was man auch nicht vergessen darf ist, früher hat man sich immer nur auf die Kapselbänder gestürzt und hat das untersucht. In Wirklichkeit ist aber sehr wichtig, wie viel hier vom Knochen verletzt ist. Also wie stark ist der Kopf eingedellt, wie viel reißt vorne ab. Und je nachdem gibt es hier unterschiedliche Bezeichnungen, auf die möchte ich nicht näher eingehen. Also es ist wichtig, wenn wir im Röntgen, im normalen Röntgen, irgendeinen Verdacht einer knöchernen Läsion haben, immer sofort ein CT machen. Ja. Klinischer Status ist ganz wichtig. Erste Frage, wie ist es passiert? War ein Sturz in der Anamnese? Wann ist es passiert? Hat es früher schon einmal sowas gegeben? 50% aller Reluxierer erinnern sich nicht an die Erstverletzung in der Jugend. Ja. Das zweite ist Traumastatus, drei Ebenen und immer obligatorisch die Sonographie der Rotatorenmanschette. Und dann wird es spezifischer, wenn ich jetzt eine frisch verletzte Schulter habe, dann habe ich meistens Blut in der Schulter und ich kann mit dem Naturkontrast wunderschön diese Verletzungen am vorderen Pfannenrand nachweisen. Wenn ich den Verdacht einer Knochenverletzung habe, dann mache ich eine CD-Abbildung im Seitenvergleich, rekonstruiere das im dreidimensionalen Bild, kann ich mir das anschauen und kann dann ganz genau schauen, ob an der Gelenkspfanne irgendwas passiert ist. Und die Behandlung ist natürlich konservativ, operativ und wenn operativ, dann arthroskopisch, das heißt unter Kamerasicht oder offene Techniken, speziell bei Knochenbrüchen an der Gelenkspfanne. Also Erstluxation zuwarten oder operieren, Familientest ist immer am besten. Ein junger Patient kommt zu Ihnen und sagt, was soll man machen? Welche Sportarten macht er? Was erwartet er sich von der Schulter? Wie gehen wir vor? Tatsache ist, wenn eine Schulter einmal verrenkt ist, sind gewisse Strukturen zerrissen und diese Strukturen kann ich mit einer arthroskopischen Operation super behandeln. Wenn ich mehrfach zuwarte, führt es dazu, dass die knöcherne Pfanne zunehmend abgenutzt wird und ich habe Probleme für die Zukunft und muss aufwendige Knochenspannoperationen machen, die eigentlich sehr, sehr langwierig sind in der Nachbehandlung und auch vom Operationsaufkommen wesentlich aufwendiger sind. Das heißt, die idealen Voraussetzungen sind wenig Luxierer in eine Richtung, keine Gelenksfraktur, die Pfanne muss korrekt sein, Kapselqualität gut und der Patient sollte jung sein, dann haben wir das im Griff. Warum? Wenn wir nichts machen, haben wir beim unter 20-Jährigen bis 30-Jährigen 90% Versagensrate. Das heißt, Sie haben einen 20-Jährigen, der sich die Schulter verrenkt, dem müssen Sie leider sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder verrenkt, ist 100%. Haben Sie einen 30-Jährigen, dann müssen Sie ihm sagen, das wird ca. 95% sein. Und dann nimmt es ein bisschen ab mit unseren Aktivitäten. Und das, was man macht, ist, man fixiert dann Kapsel und Labrum an die Gelenkspfanne. Und dieses Wissen haben wir diesem Herrn zu verdanken, der das 1923 zum ersten Mal publiziert hat. Und übernommen hat das in Österreich Herbert Resch, der dann diese Technik offen eingeführt hat. Und in weiterer Folge wird das jetzt von uns arthroskopisch gemacht. Das heißt, man sieht hier eine rechte Schulter von der Seite ohne Oberarmkopf. Da sind die Fadenanker, da sind die Schleifen. Und so wird das gemacht. Und was refixieren wir? Im Wesentlichen sind es diese Strukturen. Also hier müssen wir die Verankerungen setzen, um eben die Kapsel entsprechend und stabil zu fixieren. Standardportale sind beschrieben. Wir haben hier dann im Gelenk diese Durchblutung zu fördern, indem wir mit so einem Instrument vorne die Pfanne anfrischen, auch die Gelenkskapsel. Und in weiterer Folge müssen wir dann die Fixation vornehmen. Das wird jetzt mit knotenfreien Ankern mittlerweile gemacht, das hat sich sehr bewährt. So sieht das Ganze aus, also es wird über einen vorderen Zugang wird die Pfanne angefrischt. Wenn das Ganze blutig ist, dann kann das auch heilen, dann wird quasi dieser Reifen, der wie auf einer Felge zu liegen kommt, durchstochen mit einem Nahthaken und dann wird ein Faden durchgeschattelt und mit diesem Faden können wir dann mit einem halben Bruseknoten dann das Labrum an den Knochen fixieren. Die Operationstechnik hat den Vorteil, dass man bei guter Übersicht das Ganze bewerkstelligen kann. Jetzt wird dann das Bohrloch gesetzt für diesen Fadenanker und dann wird diese Fadenschlaufe an die Pfanneknöchern angedockt und angespannt. Das kann man also durch Zug selber bewerkstelligen. Und das Schöne ist, man hat keinen Knoten im Gelenk. Das heißt, es kann dann für die Zukunft nichts im Gelenk reiben. Der Faden wird dann knapp abgeschnitten und das wird dann in weiterer Folge so ergänzt, dass man halt dann alle Stabilisierungspunkte schafft. So schaut der Anker aus, den gibt es seit 2006 schon. Und intraoperativ sieht es dann so, also wir haben hier eine rechte Schulter, wir schauen von hinten rein und dann wird der Anker gesetzt. Wir haben unterschiedlichste Stichmöglichkeiten, was ganz interessant ist. Und intraoperativ noch einmal wird also von unten nach oben im Gelenk hinaufgeklettert und die Kapsel stabilisiert, sodass wir dann hier diese schönen Verankerungspunkte sehen. So schaut es dann aus nach der fertigen Reparatur. Es ist wieder eine rechte Schulter, in die wir reinschauen. Das Instrument wird dann zurückgezogen, das letzte, und man sieht dieses Neolabrum, also diese Kapseltasche, wird dann nach oben fixiert und hier stabil angehängt und dann kann man noch den Test machen in der Außenrotation. Und dann sieht man leicht dieses Anspannverhalten des Gewebes, also so in etwa wird das Ganze stabilisiert von uns. Anders sieht es aus, wenn wir Pfannenbrüche haben, die muss man immer operieren. Ein Pfannenbruch, der verschoben ist, führt dazu, dass die Gelenksfläche noch kleiner wird. Das heißt, ich muss die originäre Gelenkspfanne wiederherstellen und das Ganze wird eben mit diesen Schrauben oftmals gemacht. Man kann auch arthroskopisch kleine Pfannendefekte auch fixieren mit diesem System, das ich vorhin gezeigt habe, aber im Wesentlichen ist es so, dass man die immer stabilisieren muss und wenn das chronisch ist, kommen dann unterschiedlichste Techniken zur Anwendung, wo man vom Beckenkamm dann so einen J-Spann entnimmt und die Pfanne vergrößert künstlich, damit hier vorne wieder künstlich Pfannengewebe aufgewulstet wird. Kurz zum Wetterwinkel der Schulter, ich weiß nicht, ob Sie das schon einmal gehört haben, kennt jemand Slap Pulley Buster? Bitte aufzeigen, hat das schon jemand gehört? Gut, also das sind gefühlte 1%. Also Slap ist die Bizeps-Anker-Verletzung, Pulli ist die Bizeps-Schlingenführen-Verletzung und Basta hat nichts mit Nudeln zu tun, sondern das ist die partielle artikularseitige Supraspinatus-Ruptur. Das ist hier aufgelistet in etwa, wo es sich abspielt. Die Schulter ist dort extrem schmerzempfindlich und wenn es dort lästig wird, dann tut es auch richtig weh und für Sportler ist das besonders lästig, weil sie wirklich extrem darunter leiden. Ich möchte jetzt nur kurz auf diesen Slap eingehen. Das heißt, wir haben hier vier unterschiedliche Typen der Bizepssehnenverletzung. Da gibt es zahlreiche Subtypen, auf das möchte ich nicht näher eingehen. So sieht es aus und wenn wir dann so eine Bizepssehne haben, wie können wir die versorgen? Die kann man nur dann wieder refixieren, wenn die Sehnenqualität gut ist, wenn der Ring intakt ist, wenn der Patient jung genug ist, dass das auch durchblutet ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Sehne gekappt und an eine andere Stelle versetzt oder nach unten gezogen. Und mit diesen Methoden kann man dann diesen Sportlern eben helfen, um wieder schmerzfrei ihren Überkopfsport auszuüben. So, wenn wir Bizepssehnen operieren und der Patient Beschwerden hat, dann immer möglichst rasch. Diagnostik, jetzt kommt das MR ins Spiel, immer mit Kontrast. Wir brauchen ein Atro-MRT, sonst können wir diese Struktur nicht sehen. Und letztendlich, wenn wir den Verdacht haben, hilft uns eigentlich nur die Arthroskopie, um wirklich zu heben, die Bizepssehne hochzuheben, den Arm während der Arthroskopie durchzuziehen und zu schauen, wo geht denn die Reise hin mit der Bizepssehne und in welche Richtung wird dann therapiert. So sieht es dann aus intraoperativ, wie der rechte Schulter. Von hinten gesehen, wir umfahren den Bizepsanker von vorne mit so einem Nahthaken. Der Erich hält mir mit diesem Führungsinstrument die Bizepssehne hoch. Wichtig ist, bei der Schulterarthroskopie braucht man immer einen zweiten Kamerakind. Allein ist man verloren, weil man hat ja beide Hände voll zu tun. Und einen, der ihn auch geduldig unterstützt. Und dann wird das Ganze mit diesem Fadenanker fixiert. In dem Fall ist es so eine U-Verankerung. Das heißt, ich nehme einen Reifen, ziehe den auf die Felge drauf, nehme einen Kabelbinder und fixiere das in die Felge hinein. Und so wird es dann auch gemacht. Damit es dort oben nicht so rigid befestigt wird, wird es dann da mit dieser Unart umfixiert. Unten sieht man den Repair, den Bankart-Repair bereits. Also das heißt, es ist eine Kombination aus einer Instabilitätsoperation und hier aus diesem percutanen Slap-Repair. Der Anker wird wieder versenkt im Knochen. Die Fäden stehen nicht über, sondern die werden abgetrennt und damit war es das. Versorgung postoperativ. Die Patienten kriegen dann so eine Armschlinge. Intraoperativ kriegen nahezu alle Patienten bei uns einen Scalenus-Block. Das erleichtert uns das operative Aufkommen. Allerdings nicht am Abend, weil die Patienten uns dann immer anrufen, der Arm ist noch gelähmt. Dann sagen wir, das ist das, was wir vor der Operation besprochen haben. Der wird 8 Stunden gelähmt bleiben, manchmal 12 bis 14 Stunden. Das muss man Patienten sagen. Wichtig ist, wenn man Bizeps verankert, 6 bis 8 Wochen keine Bizepsaktivität und 16 Wochen keine Überkopfsportaktivität. Das war's zum Schultergelenk. Bitte, Fragen.
Ich habe gleich eine Frage.
Ja.
Heißt das jetzt, dass man alle jugendlichen Sportler sofort operieren muss?
Nein, heißt es nicht. Nein. Also man muss, glaube ich, sehr individuell entscheiden.
Also bei Luxationen?
Luxationen. Also wenn es eine Luxation nach vorne in einer Richtung gibt, der Patient ist ein hochambitionierter Überkopfsportler, tendiere ich dazu, dem Patienten zu sagen, Sie können die zweite Luxation abwarten, die ist hochwahrscheinlich. Wenn Sie das nicht wünschen, werden Sie stabilisiert. Weil ich möchte vermeiden, dass er zum Rezidivluxierer wird und dann die Gelenkspfanne sich abnutzt, dass das Labrum keine Festigkeit mehr hat und dass die ganzen Strukturen, die ich ja bei dem Ersteingriff super anatomisch wieder reparieren kann, verloren gehen und dann muss man eben aufwendige Knochenblockoperationen machen.
Noch eine Frage. Und zwar die Bizepssehne, welche ist das?
Das ist die lange Bizepssehne. Also die lange Bizepssehne, die durchs Gelenk durchzieht. Entwicklungsgeschichtlich ist das ganz interessant. Wir waren ja mal Vierfüßler. Sehne hat damals ein bisschen andere Bedeutung gehabt und jetzt im aufrechten Stand ist es so, dass die Sehne zweimal umgelenkt wird, unnötigerweise. Und unsere Schultern sind eigentlich nicht wirklich für Überkopfsportarten gebaut. Also wir überlasten das System und die Rechnung ist dann die Slap-Läsion beziehungsweise Bizeps-Pulli-Läsion. Also wenn man jetzt einen Baseball-Pitcher hernimmt, dann hat er seine Schulter schon in der Pubertät so ausgenutzt wie ein normalsterblich 80-Jähriger.
Ja. Noch eine Frage. Also wenn jetzt die Bizeps-Sehne, wenn man die jetzt, kann man die immer verankern?
Nein, nein. Die Bizeps-Sehne, wenn sie nicht mehr ernährt ist, bei einem Patienten über 50, macht es keinen Sinn, dass ich mit der Sehne noch irgendwas repariere, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht anheilt, ist sehr, sehr hoch. Das heißt, man kappt die Sehne, dann gibt es 2 Möglichkeiten, so wie man es oben in der Animation gesehen hat. Ich versetze die Sehne an einen anderen Ort in den oberen Kopf, wo es nicht stört. Oder wenn die Sehne degenerativ ist, würde ich das sein lassen. Ich würde die Sehne nur kappen, das Ende verdicken. Da gibt es so Thermoinstrumente, mit denen man das machen kann und die Sehne bis dorthin aus dem Gelenk ziehen.
Ja, und da kann ich ja nicht mehr abbiegen im Ellbogengelenk.
So glaubt man, so ist es aber nicht, weil der lange Bizepssehne hat extrem wenig Beugekraft. Das heißt, wir haben noch die kurze, den kurzen Bizepsbauch und den Coracobrachialis. Das sind extrem kräftige Muskeln, die das locker kompensieren.
Das schaut ja cool aus, wenn dann der.
Genau, da gibt es das sogenannte Popeye-Sein. Also wenn jemand sehr muskelkräftig ist und die Sehne reißt ab, dann wacht er in der Früh auf und hat am nächsten Tag so einen Knödel. Und seine Frau sagt, Schatzi, du warst aber super trainieren gestern im Fitnesscenter. Nein, das war er nicht. Er hat sich nur spontan die lange Bizepssehne abgerissen und das führt dann zu diesem Knödel. Bei muskelschlanken Männern wie bei uns beiden und bei Damen oder durchtrainierten, eher zarteren Männern spielt das keine Rolle. Aber Bodybuilder, die sich wirklich so richtig aufblasen, so Erbsenhirne, die, bei denen ist das... Da ist das wirklich auffällig. Ja. Und die kriegen auch weniger Punkte und darum bestehen die auch darauf, dass man das fixiert. Funktionsverbesserung gibt es dadurch keine. Ja.